In Talkshows und Wissenschaftssendungen wird immer wieder einmal über den Einfluss der Maschinenwelt, der Welt der Computer, Welt der Technik allgemein diskutiert. Die Welt der Maschinen, Automaten, Computer, Roboter umgibt uns von allen Seiten und wir genießen die vielen Vorteile, die diese Apparate, ein bisschen windig hier, mit sich bringen. Es könnte aber sein, dass wir Menschen uns so sehr an diese Dinge gewöhnt haben, dass uns ihre Unnatur gar nicht mehr auffällt. Erst wenn einmal der Strom ausfällt und wir dann umständlich nach Streichhölzern suchen, um eine Kerze anzuzünden, merken wir, mit welcher Selbstverständlichkeit wir immer diesen Lichtschalter an- und ausknipsen. Mit dieser Gewöhnung und der damit verbundenen Abhängigkeit laufen wir nun aber Gefahr, das Gespür für die natürlichen Abläufe des Lebens zu verlieren. Unbewusst kann sich dann nämlich die Vorstellung, die Täuschung einschleichen, dass das Leben überhaupt, auch unser inneres, unser geistliches Leben so funktionieren müsste, wie alle Apparate das tun. Wir legen einfach einen Schalter um und dann passiert es irgendwie automatisch. Warten, hoffen, geduldig sein, langsames Reifen, auch Zeiten der Krise, die gehören nun aber zum natürlichen und zum geistlichen Leben dazu. Da gibt es keine Automation, da gibt es keine Algorithmen, da gibt es auch keine App mit einer Sofortlösung. Zeugung, Geburt, Kindesalter, Erwachsenwerden sind einerseits natürliche Vorgänge, sie entsprechen aber auch den inneren, den geistlichen Vorgängen, dem Leben mit Gott. Jesus hat in seinen Gleichnissen vom Leben im Reich Gottes immer wieder auf biologische Bilder zurückgegriffen, obwohl es damals durchaus auch schon Maschinen, Apparate gegeben hat. Arbeit und Ruhe, Tag und Nacht, Saat, Wachstum, Ernte, das sind so die Kategorien, in denen Jesus das Leben mit Gott beschreibt. Jesus stellt seine Jünger und Jüngerinnen auf einen Weg des Wachsens und des Reifens. Und diesen Weg der Nachfolge gilt es zu gehen. Wenn ich heute mit einer neuen Predigtreihe beginne, dann möchte ich diese Ermutigung und diese Herausforderung an den Anfang stellen. Wir sind eingeladen zu wachsen und zu reifen. Gottgewolltes Leben, geistliches Leben geschieht im Wachsen und Reifen. Wir haben keine Rolltreppe zum Himmel. So hat es mal der Wilhard Becker in einem kleinen, feinen Büchlein geschrieben. Wir haben keine Rolltreppe zum Himmel, aber wir haben die Verheißung, dass der, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. So steht es in Philipper 1, Vers 6. Wer dieser Tage auf die Homepage geschaut hat, der Gemeinde, der hat dort schon lesen können, worum es in der neuen Predigtreihe geht. Da kommt ein Mann vom Gottesdienst nach Hause, seine Frau war leider verhindert, aber sie fragt dann ihren Mann, worüber hat denn der Pastor heute gepredigt? Und der Mann sagt, er hat über die Sünde gesprochen. Und die Frau fragt weiter, ja und, was hat er gesagt? Er war dagegen. Immerhin, ein bisschen was hat er behalten. Aber liebe Gemeinde, bei dem Thema Sünde geht es doch um sehr viel mehr. Ich habe mir also vorgenommen, in den nächsten Wochen über die sogenannten 7 Todsünden zu sprechen. Alle diese Sünden sind Haupthindernisse für unser inneres Wachsen und Reifen als Menschen und natürlich auch als Christen. Darum hat die frühe Christenheit sie als Hauptsünden oder Wurzelsünden, dann schließlich als Todsünden bezeichnet. In den ersten Jahrhunderten nach Christus waren mehrere dieser Listen über Hauptsünden im Umlauf. Die haben sich nicht sehr unterschieden, aber es hat sich dann im Lauf der Kirchengeschichte doch so durchgesetzt, dass es 7 Hauptsünden gewesen sind. Welche gehören wohl dazu? Frag mal so in die Runde hier. Eine ist vorher schon genannt worden, Stolz oder Hochmut. Völlerei. Auch Maßlosigkeit genannt, Geiz, Habsucht, Geiz, ja, so. Trägheit, Faulheit, ja. Brigitte, darüber geht's dann nächste Woche, kannst du schon mal dann für die Moderation über die Faulheit. Okay. Ja, ja, genau, da wird sie dann besonders fleißig sein, ja. Okay, die Unzucht fehlt noch in der Aufzählung und der Neid. Okay. Eigentlich habe ich ein Bild mitgebracht, aber ich habe heute Morgen einen Fehler gemacht. Vielleicht zeige ich es dann nochmal beim nächsten Mal. Es hat mal so eine seltsame Werbekampagne von Langnese gegeben. Da waren Eissorten angegeben, und zwar 7 Stück, und alle wurden nach einer Todsünde benannt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ist auch schon eine Weile her. Beim nächsten Mal klappt's dann, da bringe ich es dann mit. Also, alle diese Sünden wurden in der Frühgeschichte der Kirche ursprünglich Wurzelsünden genannt. Diese Vorstellung geht davon aus, dass es so etwas gibt wie einen Sündenbaum, und der hat Wurzeln, die in die Erde gehen, und aus dem Stamm wachsen dann alle die Einzelsünden heraus, sozusagen wie Äste. Später in der Kirchengeschichte hat sich dann der Begriff verändert hin zur klassischen Todsünde. Hat sich mehr mit den Folgen der Sünde beschäftigt. Schon Paulus hatte den Tod als den Sold, als den Lohn der Sünde bezeichnet im Römerbrief. Und der Jakobusbrief setzt bei der Begierde des Menschen an, kommt aber dann auch zu demselben Schluss. In Kapitel 1, Vers 14 und 15 heißt es im Jakobusbrief: Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Wenn die Sünde aber ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod zur Welt. Dieser Zusammenhang von Tod und Sünde, der ist wichtig. Der bewahrt uns nämlich davor, die Sünde als so eine bloße Gesetzesübertretung zu verstehen oder sie nur auf die Moral zu reduzieren. Ei, ei, das macht man aber nicht und schon gar nicht als Christ, bitte. Sünde nach biblischem Verständnis ist sehr viel mehr als das. Sünde entfremdet von Gott. Und durch diese Entfremdung von Gott verliere ich auch meine eigene Lebensmitte als Mensch. Ich werde mir durch die Sünde selbst fremd. Und wer sich selbst fremd wird, der wird auch unfähig für eine tiefe Beziehung zu seinen Mitmenschen. Darum ist die Sünde also nie allein gegen Gott gerichtet. Sünde richtet sich auch immer gegen mich selbst. Mein Gewissen, meine seelische Gesundheit, meine ganze Persönlichkeit wird durch die Sünde angegriffen und verletzt. Das bekommen dann eben auch meine Mitmenschen zu spüren. Letztlich gebiert die Sünde den Tod, sagt der Jakobusbrief. Und das ist nicht nur bildlich gemeint, sondern das ist eine ganz konkrete Wirklichkeit. Unsere Maßlosigkeit, unsere Völlerei tötet Tiere, Wälder, Flüsse. Der Neid, der Geiz, die Habgier der Industrienationen wird von den Armen mit dem Leben bezahlt. Und in unserer Trägheit, unserer Faulheit lassen wir das alles zu, als ginge es uns nichts an. Diese wenigen Beispiele zeigen es. Sünde, besonders die sieben genannten Haupt- oder Wurzelsünden, sind hochgradig destruktiv. Deshalb kann man sie zu Recht auch als Todsünden bezeichnen. Das gilt nun auch von der ersten der sieben Todsünden, die wir uns jetzt ausführlicher anschauen wollen. Der Stolz, auch Hochmut genannt, manchmal früher auch Hoffart. Ich habe ein Bild mitgebracht, eine Karikatur, die können wir uns jetzt mal anschauen. Ach. Und vielleicht mag ja jemand mal so ein bisschen beschreiben, was ihr denn da so seht. Ein Mensch als Gockel, genau.
Das ist ja immer ein Denkmal.
Der baut ein Denkmal.
Sich selber.
Ja, und zwar sich selber, genau.
Naja, wenn das da rechts abschlägt, wahrscheinlich stürzt er dann runter, ne? Das sieht schon ziemlich schmal aus. Ja, das kann sich bewegen. Er ist fest, also er kann sich nicht bewegen.
Er hat einen Klotz am Bein, ja. Er kann sich nicht wirklich bewegen. Weiß nicht, ob er sich versucht, da zu befreien. Aber eigentlich wirkt er so, dass er, wenn ich es übertragen sollte, auch gefangen ist, ja, in dem, was er da von sich rausmeißelt. Okay. Also, wir können das Bild ja noch einen Moment stehen lassen. Beim Anschauen hatte ich so den Eindruck, das ist ein ganz schön kecker Vogel hier, ja, der hier ziemlich selbstbewusst daherkommt, ja, wie er Hammer und Meißel schwingt. Ein aufgeblasener Gockel, das habt ihr auch gesagt, der sich sein eigenes Denkmal errichtet. Sein Stolz lässt den Kamm und die Brust anschwellen. Weiß nicht, ob man das von hinten so gut sieht, ja, aber sein Blick ist ganz schön arrogant und kalt, verächtlich, wie er da so über seine spitze Hakennase schaut. Die Rockenden seines Maßanzugs sehen aus wie aufgestellte Schwanzfedern. Es kann einem richtig unwohl werden, wenn man sich dieses Bild länger anschaut. Dieser vor Selbstüberhebung strotzende Kerl, eine gelungene Karikatur auf die Selbstglorifizierung, den Größenwahn des Menschen. Die zerstörerische Sünde des Stolzes. Man spürt es dem Vogel ab, der gehört zu den Menschen, die immer Recht haben. Der hat es schon immer gewusst. Vor Jahren hat er schon gesagt. Seinem Urteil ist er unfehlbar, sein Urteil über andere. Unfehlbar scheinbar auch sein privates Verhalten. Dass so einer ein Fehlverhalten, ein Versagen zugeben würde, ist kaum vorstellbar. Wenn überhaupt Schuld zu geben, dann vielleicht im stillen Kämmerlein, aber vor anderen, das kommt gar nicht in die Tüte. Ich denke, es ist gut, wir können das Bild jetzt wieder ausblenden. Der Stolz kann recht plumpe und augenfällige Formen haben. Der eine stellt sich zur Schau als Muskelprotz, der andere prahlt mit seinem Auto, seinem Haus, dem Bankkonto, der nächste bildet sich etwas ein auf sein Aussehen, sein gestyltes Outfit. Wer solche Äußerlichkeiten nicht zu bieten hat oder nichts darauf gibt, mag stattdessen versuchen, mit seiner Arbeitskraft und Tüchtigkeit zu glänzen. Mal nach dem Motto, es genügt nicht nur Gutes zu tun, man muss auch dabei gesehen werden. Damit betreten wir dann den Bereich der feineren Formen des Stolzes. Und hier möchte ich gerade für unsere frommen christlichen Kreise lieber vom Hochmut sprechen. Der Hochmütige bestellt sich gerne als Richter über die anderen. Und oft genug muss die Bibel dafür herhalten, ihn in seinem Richteramt zu bestätigen. Der Hochmütige kann sich auch in der Stille am Versagen der Mitmenschen weiden. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder, haben dieses Gleichnis Jesu im Ohr. Eine schon sehr verdeckte Form nimmt der Hochmut an, wenn er sich in das Gewand der Liebe, Fürsorge, ja der Opferbereitschaft kleidet. Man kann sich schon sehr gut dabei fühlen, immer für andere da zu sein. Man kann es regelrecht genießen, dieses Gefühl von anderen gebraucht zu werden. Ohne mich läuft in unserer Gruppe, in unserer Gemeinde sowieso nicht. Die Wurzelsünde des Hochmuts kann auf diese Weise selbst die besten christlichen Tugenden untergraben. All das, was ich an Liebe und Fürsorge einbringe, kann der Hochmut dazu benutzen, um auf andere herabzuschauen. Ich bin liebevoller, fürsorglicher als die anderen. Was bin ich doch für ein vorbildlicher Christ? Wären die anderen doch so wie ich, dann wäre die Gemeinde, ja, dann wäre die Welt in Ordnung. Da merkt ihr, da verlassen wir dann wieder die feineren Formen, da wird's dann schon wieder ziemlich plump. Aber achten wir einmal darauf, ob wir nicht auch etwas von dieser Bitterheit kennen, Bitterkeit darüber, dass ich viel Einsatz bringe, während sich die anderen scheinbar oder tatsächlich ausruhen. Diese Bitterkeit könnte auch so ein Ableger dieser Wurzelsünde des Hochmuts sein. Ich hoffe, es ist bis hierhin deutlich geworden, dass die Wurzelsünde des Hochmuts oder des Stolzes alle Bereiche des Menschseins infizieren kann. Es gibt nichts, wovor der Hochmut Halt machen würde, wenn wir ihm nicht Einhalt gebieten. Deine äußere Haltung, deine Kleidung, deine Art zu gehen und zu sitzen, deine Lebensweise, deine Wohnung. Der Hochmut nimmt sich alles, was er kriegen kann. Dazu gehört auch die Art, wie man redet, wie man singt, sogar wie man betet. Ich könnte beliebig fortfahren, die Sünde des Hochmuts für die verschiedenen Bereiche des Lebens durchzubuchstabieren. Ich will noch zwei Beispiele nennen. Es gibt eine Form des Stolzes, die sich in ihrem Unvermögen, in der eigenen Schuld, in der eigenen Krankheit suhlt. Ach, ich Armer, keiner ist so unbegabt, keiner ist so ein Versager wie ich, keiner kann nachempfinden, wie schlecht es mir geht, keiner ist so mies drauf wie ich. Seht ihr das denn nicht? Schaut mich an, wie mich das Schicksal gebeutelt hat, ja, wie Gott selbst mich gebeutelt hat. Die schlimmste Art des Stolzes, des Hochmutes ist die falsche, geheuchelte Demut. Es ist die Demut, die sich zur Schau stellt. In Demut macht mir niemand etwas vor. Das ist mal so zum Schlagwort geworden. Die Todsünde des Stolzes. Ich meine, wir sind alle in irgendeiner Weise von ihr infiziert. Wie kann uns geholfen werden? Wie können wir gesund werden? Das Wort Gottes in der Bibel gibt uns Orientierung. Zuerst wollen wir uns warnen lassen von 1. Petrus 5, Vers 5. Dort heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen. König David beschrieb einmal diese Erfahrung, wie Gott ihm widerstanden hat im Psalm 30, die Verse 7 und 8. Sagt David: Ich sprach aber, als es mir gut ging, ich werde nie mehr wanken. Aber als du, Gott, dein Angesicht vor mir verbargst, erschrak ich. David war stolz auf seinen Stand, den er erreicht hatte, stolz auf seine Tugenden. Er hielt sich für stark. Aber als Gott für einen Moment von ihm lässt, ihm widersteht, da muss er sich in seiner ganzen Schwachheit und Angewiesenheit auf ihn erkennen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Der Vers aus 1. Petrus 5, Vers 5 geht noch ein bisschen weiter. Wie geht er weiter? Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wem die Sünde des Hochmuts zu schaffen macht, wird darum nur Ruhe und Frieden finden für seine Seele, wenn er sich nach echter Demut ausstreckt. Jesus sagt: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In Jesus hat sich Gott zu uns Menschen ganz tief herabgebeugt, herunter vom Himmel bis zu uns auf die Erde. In Jesus ist Gott demütig geworden. Der Sohn Gottes kam als Mensch zu uns. Von ihm gilt es zu lernen und ihn nachzuahmen. Johannes 6, Vers 38 sagt Jesus: Ich bin nicht vom Himmel gekommen, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist für mich das Kennzeichen echter Demut. Der Hochmütige ist Gefangener seines eigenen ich-verliebten Willens. Der Demütige tut den Willen Gottes. Echte Demut lernen wir, wenn wir an Jesus dranbleiben, in seiner Nähe, in seiner Nachfolge. Ich schließe mit einem Jesuswort aus Johannes 15, Vers 5. Sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.